Ja, also ich bin mittlerweile ungefähr fast 6 Monate verheiratet. Und ja, warte ab, warte ab. Innerhalb von diesen 6 Monaten, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich noch nie so oft entschuldigen müssen wie in meinem ganzen Leben zuvor. Also ich muss mich anscheinend wirklich für alles entschuldigen. Dafür, dass meine Klamotten überall rumliegen. Dafür, dass ich schon wieder den Abwasch nicht gemacht habe. Dafür, dass ich anscheinend zu laut atme. Also wirklich für alles Mögliche. Und das Schlimmste ist eigentlich, wenn meine Frau pampig auf mich ist und ich nicht mal weiß, warum. Also dann wird es wirklich kritisch. Ja? Aus Sicherheitsgründen sage ich das schon mal im Voraus. Ja, Schatz, es tut mir leid. Ne? Problem ist nur, wenn sie dann nachfragt, ja, warum tut es dir denn leid? Und was tut dir denn leid? Also, es ist ein bisschen kompliziert, ne? Es ist wie so eine tickende Zeitbombe. Aber wie ihr seht, sie ist noch nicht explodiert. So schlimm war es letztendlich auch noch nicht gewesen. Ne? Also von daher, es funktioniert eigentlich ganz gut, weil ich ein Geheimnis gelernt habe, eine gewisse Magie, ne? Und zwar die magischen Worte, Schatz, es tut mir leid. Also mit diesen Worten kommt man wirklich sehr weit im Leben und auch in seinen Beziehungen. Und ich habe gelernt, hey, du kannst eigentlich keine Ehe führen ohne Vergebung. Also es funktioniert letztendlich nicht. Es funktioniert einfach nicht, dass zwei Menschen, die komplett anders sind, komplett anders denken, sich irgendwie annähern können, um eine gesunde, gute Ehe zu führen, ohne dass eine von den beiden sich entschuldigt und die andere Person diese Entschuldigung dementsprechend auch annimmt. Und letztendlich ist es auch so für alle unsere Beziehungen. Also ich denke, jeder von uns, wir wollen eigentlich Beziehungen in unserem Leben haben, gesunde Beziehungen vor allem. Und Beziehungen ist das, was das Leben eigentlich so schön macht, ja? Und ich kann mir auch letztendlich kaum ein glückliches Leben vorstellen, ohne Familie, ohne Freunde, ohne meine Mitmenschen. Da wäre das Leben schon irgendwie sehr einsam und allein. Und ich glaube, wir würden auch ein bisschen verrückt werden. Und das erinnert mich an zwei Filme. Der eine Film heißt Castaway und der andere Film heißt I Am Legend. Und in dem Film Castaway, da geht es letztendlich darum, dass Tom Hanks, der Schauspieler, auf einer Insel gestrandet ist. Und mit der Zeit beginnt er eine Beziehung mit einem Volleyball aufzubauen. Und er nennt diesen Volleyball Wilson. Ja? Und in dem Film I Am Legend, da geht es darum, dass Will Smith auch ein Schauspieler ist, dementsprechend. Ne? Und er ist einer der letzten überlebenden Menschen in einer Zombie-Apokalypse. Und auch er beginnt mit der Zeit eine Beziehung mit einem Mannequin aufzubauen in so einem Kleidungsgeschäft. Und er nennt ihn Fred. Ja, das ist so der Name, der ihn gegeben hat. Und ich finde es in beiden Filmen so schön dargestellt, wie sehr sich der Mensch nach Beziehung sehnt und versucht, es zu kompensieren, um nicht irgendwie noch ein bisschen verrückter zu werden. Und ich habe gemerkt, mit diesem Thema Vergebung ist es eigentlich gar nicht mal so anders. Also wenn wir Menschen nicht vergeben, dann schneiden wir diesen Menschen im Prinzip aus unserem Leben heraus. Und wenn wir nie vergeben, früher oder später, haben wir dann letztendlich jeden einzelnen Menschen aus unserem Leben herausgeschnitten und sind dann letztendlich so einsam wie diese zwei Menschen in diesem Film. Nun, wenn du das möchtest, dann empfehle ich dir, heute Abend nach Hause zu gehen, schon mal einen Volleyball und ein Mannequin zu bestellen. Da wirst du wahrscheinlich nie vergeben müssen. Es funktioniert super. Die widersprechen dir nicht. Das wird funktionieren. Aber für diejenigen von uns, die das nicht wollen, ja, die können weiterhin zuhören. Und ich habe letztendlich gemerkt, hey, in meinem privaten Umfeld, ich glaube, es gibt kaum jemanden, den ich noch nie irgendwie zumindest für ein bisschen vergeben musste. Allein so ein gewisser Freund in meinem Leben, der irgendwie immer wieder unpünktlich ist. Ja, allein dem muss ich schon vergeben. Und dieser gewisse Freund, da will ich natürlich keinen Namen nennen, aber er sitzt auf jeden Fall in der zweiten Reihe auf der rechten Seite hier. Ja, und ich treffe ihn heute auch wieder. Ne? Also wir werden uns wieder sehen. Ich bin gespannt, ob er pünktlich ist. Aber wenn nicht, muss ich ihm schon wieder vergeben. Ja? Es ist essentiell für unsere Beziehung und ich habe ihn ja so sehr lieb. Also von daher, ich will, dass unsere Beziehung aufblüht und ich werde dir vergeben. Keine Sorge, das ist eine Garantie. Ja, und Vergebung ist letztendlich auch das, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Ne? Also Vergebung ist letztendlich der Weg zum Glück. Und das Interessante ist, ich höre es immer wieder auf Instagram und so weiter. Ne? Wir wollen alle glücklich sein. Hey, was ist der Sinn des Lebens? Da wirst du immer wieder von Menschen, die zumindest Jesus nicht nachfolgen, wirst du immer wieder hören, hey, ich will glücklich sein. Und ich denke mir so, willst du das wirklich? Weil weißt du, was das bedeutet? Wenn du glücklich sein willst, das heißt letztendlich auch, dass du irgendwann mal vergeben musst. Es gibt ja letztendlich keinen anderen Weg drumherum. Und das ist letztendlich auch so mit unserer Gesundheit. Also mit unserer Gesundheit ist so, jeder letztendlich will gesund sein. Aber nicht jeder will gesund essen. Also zum Beispiel, ich will auch lieber jeden Tag mir so einen richtig fetten Big Mac Burger reinziehen, ja? Wenn ich das aber mache, dann schaue ich selber irgendwann mal aus wie so ein Big Mac Burger. Und das will ich dementsprechend nicht. Also von daher passt mir meine Figur so, wie es ist. Ne? Und ich versuche, gesund zu essen, gesund zu leben. Es ist nicht einfach. Also ich bin ja auch so der Typ, ich trainiere immer vor der Arbeit um 6 Uhr morgens. Ne? Es ist nicht einfach aufzustehen, wenn du dich anfühlst wie so ein Zombie. Aber ich mache es trotzdem, weil es mir wichtig ist. Ja, gesund leben ist nicht einfach. Und vergeben ist erst recht nicht einfach. Und ich glaube, alles, was ich bis jetzt so gesagt habe, das ist wahrscheinlich für die meisten von euch, ich würde eigentlich sogar sagen, für alle von euch, nichts Neues. Ich habe gerade nichts Neues gesagt, nichts, was ihr nicht wusstet oder so etwas. Ich denke, ihr wisst alle, dass Vergebung wichtig ist, dass wenn ihr einer Person vergeben habt und die Beziehung wieder in Ordnung ist, dass ihr glücklich seid. Ich denke, das wusstet ihr alle schon. Problem ist nur, wir wissen so viel, aber oftmals ist es so, wir tun so wenig. Also es scheint irgend so eine Diskrepanz zu sein, ne? Zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir dann tatsächlich auch tun. Und so habe ich gemerkt, hey, letztendlich ist es so, wir brauchen eigentlich Hilfe. Wir brauchen Hilfe extern. Wir schaffen es anscheinend irgendwie nicht. Wir wissen ja schon alles. Ich weiß schon genau, wie es funktioniert, aber irgendwie kriege ich es manchmal nicht ganz so hin. Und dem Apostel Petrus, dem ging es letztendlich genauso. Der Apostel Petrus, der hat auch sehr mit diesem Thema zu kämpfen gehabt. Und eines Tages war es dann so gewesen, dass er zu Jesus gekommen ist. Es ist immer gut, zu Jesus zu gehen. Und genau das tut er letztendlich auch. Und er geht zu Jesus mit folgender Frage. Und er sagt letztendlich zu ihm, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? 7 Mal? Und das fühlt sich für mich so ein bisschen an wie jemand, der gerade einen Marathon gelaufen ist, ne? Und so auf halber Strecke schon ziemlich erschöpft ist und sich einfach nur denkt, boah, wie lange muss ich das noch ertragen? So, ich halte es eigentlich kaum gar nicht mehr aus. Und so empfinde ich, dass Petrus hier gerade zu Jesus kommt. So nach dem Motto, boah, Herr, wie lange? Ich schaff's einfach nicht zu vergeben. Es ist einfach zu anstrengend. Wie oft muss ich vergeben, dass es endlich ein Ende hat und ich meinem Bruder so richtig eine Watsche verpassen kann, ja? Ja, eine Watsche zu verpassen ist viel einfacher als vergeben. Jesus, wie lange noch? Ja, gibt's da irgendein Ende? Meine Hand ist schon heiß. Also ich kann richtig auf ihn drauf losgehen. Wann ist endlich das Licht am Ende von Tunnel? Und dann versucht der Jesus so einen Vorschlag zu machen. Ne? Und er sagt, du Jesus, was hältst du eigentlich von 7 Mal? Ist das ein guter Vorschlag? Und das ist interessant, weil das erinnert mich so ein bisschen an meine Schulzeit. Ja, und ich denke, bei den Jüngern war es ja auch so, die waren ja auch in einer Schule gewesen mit Jesus. Und in der Schule, da willst du ja nie dumme Fragen stellen oder dumme Antworten geben, weil sonst geht so ein richtiges Hyänengelächter los. Ja, ich kenne das aus meiner Schulzeit, da wurdest du richtig gehänselt, ne? Ich denke, heute ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber damals war es doch richtig, richtig harte Kost. Das heißt, niemand will Fragen stellen, niemand will antworten. Und so versucht Petrus hier eigentlich, auf jeden Fall eine gute Antwort zu geben. Er gibt sich schon Mühe. Also er will auch nicht dumm dastehen vor Jesus. Er will auch glänzen vor ihm, ne? Und so überlegt er und er erinnert sich so ein bisschen an die Lehre von den Pharisäern. Das waren die religiösen Leiter und die religiösen Lehrer der damaligen Zeit. Und er erinnert sich so, was die eigentlich gelehrt haben. Und die haben gelehrt, die haben nämlich nicht nur an die Bibel geglaubt, die haben auch an den Talmud geglaubt. Und der Talmud ist im Prinzip eine Auslegung von der Bibel für die Juden. Zumindest die Pharisäer haben sich daran festgehalten. Und da steht drin, dass du nur 3 Mal vergeben musst. Und so denkt sich Petrus, okay, 3 Mal, das kriegen wir noch hin. Machen wir einfach mal 6 Mal draus. Das hört sich ein bisschen besser an. Ich will natürlich ein bisschen besser sein als die Pharisäer. Ne? 6 Mal. Nee, weißt du was? 7 Mal, die Kirsche oben auf der Torte. Das wird Jesus beeindrucken. Und mit dieser Antwort geht er zu Jesus hin und vielleicht hat er auch schon so ein Grinsen im Gesicht gehabt. Und er denkt sich, boah, Jesus wird richtig begeistert sein. Der wird mir auf die Schulter klopfen und sagen, hey, du bist so ein weiser, kluger Schüler. Oh, Petrus, ich bin beeindruckt. Ja. Nee, so kam es nicht. Das hat Jesus nicht gesagt, sondern Jesus sagt zu ihm, hey, du, ich sage dir, nicht bis zu 7 Mal, Petrus. Nein. 7 mal 70 Mal. Und ich glaube, in dem Moment ist Petrus so ein bisschen wackelig geworden auf den Beinen, ja, ein bisschen ohnmächtig geworden, war wahrscheinlich so bleich im Gesicht, als hätte er gerade einen Geist gesehen. Und er denkt sich, also, glaube ich, kann er gerade seinen Ohren gar nicht vertrauen, ja. Ich meine, 70 mal 7 mal sind 490 Mal. Also will Jesus ernsthaft, dass wir 490 Mal vergeben? Ich meine, das muss ja bedeuten, wenn wir jetzt praktisch darüber reden, du musst mit einer Liste rumlaufen, mit all euren Namen und immer wieder, wenn jemand schräg kommt, zack, ah, jetzt schon wieder, ah, der Blick, der hat mir gerade nicht gepasst da, ja? Dann kriegst du noch, ja, nochmal einen Strich. So müsste man letztendlich um die Welt umhergehen. Aber das ist natürlich nicht, was Jesus gemeint hat. Ja, Jesus meint jetzt nicht, wir sollen irgendwie so zählen oder irgendwie so etwas, sondern was Jesus eigentlich sagen wollte damit ist, es geht nicht darum, zu zählen, wie oft du vergeben hast, sondern es geht darum, gar nicht erst mit dem Zählen anzufangen. Das ist, worum es geht. Gar nicht erst anzufangen. Seht ihr, Vergebung ist eine Herzenssache. Es ist eine Einstellung. Es geht nicht darum, irgendwie Mathematik zu machen, irgendwie so etwas. Und das ist, was Jesus eigentlich sagen wollte. Petrus natürlich hat das nicht gecheckt. Und Jesus schaut ihn so an und er denkt sich, ja, du verstehst das gerade irgendwie nicht so ganz, ne? Du fühlst dich gerade irgendwie ein bisschen frontal in den Kopf gestoßen. Und deswegen fängt Jesus an, ihm eine Geschichte zu erzählen. Das ist eine ausgedachte Geschichte. Und dann merken wir eigentlich schon, hey, für Jesus, also Jesus hat es ja gesagt, ne? Für Jesus ist es anscheinend nicht anstrengend zu vergeben. Das ist schon mal interessant. Ich denke, wenn ich eine Befragung machen würde von jedem Einzelnen von euch, wer findet, dass Vergeben anstrengend ist, die meisten würden wahrscheinlich sich melden. Ja, aber für Jesus war es nicht anstrengend. Ja, für Jesus ist Vergeben keine Last, es ist keine Bürde. Ich denke, mit Jesus ist eigentlich so, weißt du, wenn wir zu Jesus kommen und ihn gegen ihn gesündigt haben und zu Jesus sagen, hey Jesus, es tut mir wirklich leid, dann denke ich nicht, dass Jesus sagt, du, weißt du was, ich bin gerade ein bisschen pumpig auf dich, ich muss mir das nochmal überlegen, komm so in 24 Stunden wieder. Ja, Schwachsinn, ne? Das kann man eigentlich gar nicht sich vorstellen, dass Jesus so reagieren würde, aber manche von uns reagieren so. Also anscheinend merken wir schon, Jesus hat ein komplett anderes Verständnis von Vergebung, als was wir es haben. Wie kann es sein, dass Vergeben für ihn einfach ist und für uns schwer? Da ist eine gewisse Diskrepanz da. Und er merkt es auch bei Petrus und deswegen fängt er an, hier ein Gleichnis zu erzählen. Und er sagt letztendlich, hey, im Königreich Gottes ist es so, du kannst dir vorstellen, dass Gott wie so ein König ist. Und dieser König, der hat einen Diener und dieser Diener ist an ihm schuldig geworden. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, dass man die Schulden zurückbezahlen muss. Und als er dann anfing abzurechnen, da wurde ein Diener vor ihn gebracht, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Nun, 10.000 Talente, das sind ungefähr 60 Millionen Denar. Ein Denar ist ein Tageslohn. Das heißt also, dieser Diener musste 60 Millionen Tage lang arbeiten, um diese ganzen Schulden wieder abzubezahlen. Also damit kann er definitiv die Rente mit 67 vergessen. Ja, nichts mit 67 da, 60 Millionen. Ja, dann kannst du in Rente gehen. Aber so war es gewesen. Und weil er aber nicht zahlen konnte, da befahl ihn der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder zu verkaufen, um so dafür abzubezahlen. Und damals war es natürlich ein ganz anderes Rechtssystem gewesen in der jüdischen Zeit. Damals war es so gewesen, dass du auch mit deinen Frauen und mit deinen Kindern gehaftet hast. Das heißt letztendlich, wenn die Kinder alt genug waren und arbeiten konnten, mussten auch sie deine Schulden abbezahlen. Das heißt, dieser Diener hat nicht nur so viele Schulden aufgehäuft, dass er selber darunter leidet, sondern die Schulden waren so groß, dass sogar andere mit ins Boot reingerissen wurden, die gar nichts damit zu tun hatten. So viel Schuld hatte dieser Diener sich aufgeladen. Seine Schuld hat das Leben von anderen Menschen beeinflusst. Genauso ist es übrigens auch mit unserem Leben. Wenn wir anderen Menschen nicht vergeben oder beziehungsweise gegen andere Menschen sündigen, das endet nicht nur mit einer Person. Das ist kein Vakuum oder so, sondern es beeinflusst sehr viele Menschen. Genauso war es hier letztendlich auch gewesen. Und so war es dann so gewesen, dass der Diener gehört hat, was der König da sagte. Und dann warf er sich vor ihn hin und er huldigte ihm und er sprach, Herr, hab Geduld mit mir, so will ich dir alles zurückbezahlen. Und da sehen wir eigentlich schon, wie desperat dieser Diener ist. Es gibt keine Möglichkeit, dass er das jemals zurückbezahlen kann. Es gibt hier keine Hoffnung in dieser Situation. Du bist letztendlich Hoffnung, du bist vollkommen diesem König ausgesetzt und auch deinem Schicksal. Es gibt keine Hoffnung. Aber es war ihm irgendwie alles egal und er konnte auch nicht mehr wirklich klar denken. Und so wirft er sich dahin und sein Name war ihm egal, sein Ruhm war ihm egal, seine Ehre war ihm egal, was andere Menschen von ihm denken, war ihm egal. Er wollte einfach nur Gnade. Das war ihm wichtig gewesen in diesem Moment. Und er war voller Angst, er war voller Scham gewesen. Aber er wusste, wenn er nicht Gnade empfängt, dann ist er letztendlich bankrott. Nicht nur finanziell, sondern er wird auch seine Familie nie wiedersehen wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, wie es ist, bankrott zu sein, aber ich denke, es gibt viele Menschen, die das wissen, vor allem in Amerika. In Amerika 2008, da war ja diese große Finanzkrise, die größte seit 100 Jahren, wo viele Menschen ihre Arbeitsstellen verloren haben, ihre Immobilien, ihre Kredite nicht zurückzahlen konnten. Und sie haben letztendlich alles verloren. Sie waren komplett bankrott und haben nicht mehr gewusst, wo sie ihre nächste Mahlzeit herbekommen sollen. Hat natürlich dazu geführt, dass viele Menschen depressiv geworden sind, dass viele Menschen dementsprechend auch sich das Leben genommen haben. Und diese ganzen Gefühle müssten diesem Diener jetzt gerade durch den Kopf gegangen sein. Und dann passiert aber das Unvorstellbare. Da erbarmte sich der Herr über diesen Knecht und er gab ihm frei und er ließ ihm all seine Schuld. Das muss krass sein. Das ist wie wenn du im Lotto gewinnst, ne? Also der hat sich gerade all diese verrückten Sachen ausgemalt, wie seine Zukunft jetzt aussehen würde. Und er war gestresst, er war in Panik wahrscheinlich. Sein Magen hat sich wahrscheinlich umgedreht, ihm war übel gewesen. Seine Gedanken sind ganz wirr gegangen, hin und her. Seine Lunge hat sich eingeengt. Es war immens, was er wahrscheinlich für Emotionen gehabt haben müsste. Und in einem Moment war alles wieder weg. So, als wäre es nie gewesen. So, als würde man in einem Sturm drinne sein und auf einmal kommt einfach das Sonnenlicht rein in sein Leben. So, als würden 200 Kilo einfach so in einem Moment, zack, von seinen Schultern abfallen. Es war eine immense Summe hier gewesen. Und auch für den König war es eine immense Summe. Also das waren wahrscheinlich so die Steuereinnahmen von Hunderten von Tausenden von Menschen. Vielleicht 500.000 Menschen, vielleicht 1 Million. Weiß man nicht genau, wie groß der Königreich war, wie viele Steuern sie zahlen mussten. Aber es waren wahrscheinlich sehr viele Steuern für ungefähr ein ganzes Jahr. Vielleicht führt es dazu, dass er seine Beamten nicht mehr zahlen kann. Vielleicht führt es dazu, dass das ganze Königreich in so eine Schieflage gelangt. Vielleicht führt es zu irgendwelchen Unruhen in seinem Königreich. Man weiß nicht, was die Konsequenzen für den König sind. Wissen wir nicht. Aber wir wissen definitiv, dass Vergebung, ihm diese Schuld zu erlassen, ihm viel gekostet hat. Vergebung ist keine Kleinigkeit. Auch nicht für den König. Er hat zwar sehr schnell vergeben, aber es kostet ihm sehr viel. Und dann ab dieser Geschichte wird es jetzt so ein bisschen dunkel. Ja, weil dieser Knecht, der ging dann raus, dem gerade so viel Liebe und Gnade entgegengebracht wurde. Er geht raus und dann fand er einen Mitknechten. Und dieser Mitknecht war ihm nur 100 Denar schuldig. Das sind ungefähr 100 Tageslöhner. Und dann ergriff er diesen Knechten und er würgte ihn. Und er sprach, bezahl mir, was du mir schuldig bist. Das ist krass. Das ist eigentlich gerade, was hier passiert, ist eigentlich abgrundtief böse, diabolisch, wie man so mit einem Menschen umgehen kann. Wie kann man so ein kaltes und kaputtes Herz haben, dass man so gewalttätig mit jemandem umgeht, obwohl man doch gerade so viel Gnade und so viel Liebe empfangen hat. Wie kann das denn eigentlich sein? Und dieser Mitknecht, der wirft sich vor ihn und er sagt letztendlich, hey, genau die gleichen Wörter, die er gerade dem König gesagt hat. Und er sagt, hey, hab Geduld mit mir, so will ich dir alles zurückbezahlen. Und im Gegensatz zu dem anderen Diener, er konnte es definitiv machen. Er schuldete ihm nur 1 Millionstel von dem, was er eigentlich dem König geschuldet hat. Oder nicht mal 1 Millionstel. Er hätte es definitiv abbezahlen können in 1 Jahr oder 2 oder 5. Es wäre möglich gewesen, es war jetzt nicht so ein großes Drama. Er hätte es machen können. Aber er wollte nicht. Er wollte nicht und er ging hin und er warf diesen Diener ins Gefängnis, bis er alles bezahlt hat, was er ihm schuldig war. Und dann war es so gewesen, die anderen Mitknechte vom König, die waren auch da gewesen. Die haben das alles mitverfolgt. Das war wahrscheinlich in der Öffentlichkeit irgendwo gewesen. Und sie sahen das und sie waren sehr betrübt, was da gerade passiert ist. Sie waren sehr enttäuscht gewesen. Und sie brachten diesen Fall zu ihrem Herrn, zu dem König. Und dann war es so gewesen, dass der König diesen bösen Knechten zu sich gebracht hatte. Und er sagt zu diesem Knecht, du böser Knecht, hey, ich habe dir deine ganze Schuld erlassen. Und du musstest mich nur drum bitten. Du musstest mich nur drum bitten und deine ganzen Probleme, alles, was in deinem Leben so gerade gewesen ist, habe ich alles gelöst. Ich habe dir deine ganze Schuld erlassen. So, als wäre es nie gewesen. Solltest du nicht dann auch dich über deine Mitknechten erbarmen? Genauso. Genauso, wie ich mich gerade über dich erbarmt habe. Eigentlich schon. Und dann war es aber so, dass der König voller Zorn war über diesen bösen Knechten. Und er ließ diesen Knechten den Folterknechten übergeben, bis er bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Das war letztendlich das Gericht, was über ihn gekommen ist. Und das ist letztendlich auch etwas, was der Apostel Jakobus in seinen Briefen sagt. Da sagt er nämlich im Prinzip genau das Gleiche. Er sagt, Gott wird, das ist wichtig, Gott wird kein Erbarmen haben über dem, der selbst unbarmherzig ist. Er wird das Urteil über ihn sprechen. Er wird es tun. Wer aber barmherzig ist, braucht sich nicht zu fürchten. Denn bei ihm triumphiert letztendlich das Erbarmen über das Gericht. Gott wird Erbarmen haben mit denjenigen, die selbst barmherzig sind. Da braucht man sich nicht zu fürchten vor dem Gericht Gottes. Und das ist letztendlich auch das Fazit von dieser ganzen Geschichte, von diesem ganzen Vergleich, den Jesus da eigentlich gerade gemacht hat. Und Jesus fasst es aber selber auch nochmal in seinen Worten zusammen, weil dieser Satz so wichtig ist. Und dieser Satz ist auch unmissverständlich. Da kann man nichts dran rütteln, drumherum argumentieren, liberal irgendwie auslegen oder irgendwie so, dass dieser Satz, der ist, wie er ist. Und er muss akzeptiert werden, wie er ist. Und da sagt er letztendlich, hey, so wie dieser König mit diesen bösen Knechten umgegangen ist, so wird auch mein himmlischer Vater mit euch, mit uns, mit mir umgehen, wenn wir nicht jeden Einzelnen von so einem Herzen, der ja gegen uns gesündigt hat, von Herzen vergeben. Das ist ein krasser Satz. Das ist ein Satz, wo ich in der Vorbereitung nochmal gelesen habe und ich mir gedacht habe, da muss ich mal ganz kurz durchatmen. Weil wir denken immer, ach komm, Gott, Gottes Liebe, Gottes Gnade, das passt schon, ne? Ich kann Vergebung empfangen, aber ich muss nichts weitergeben. Das ist nicht, wie Gott denkt. Gott sagt letztendlich, hey, wenn du Liebe empfängst, sollst du Liebe geben. Wenn du Gnade empfängst, sollst du Gnade geben. Und wenn du Vergebung empfängst, sollst du auch Vergebung geben. Und ich meine, wir beten es jeden Sonntag immer und immer wieder im Vaterunser. Herr, vergib uns unsere Schuld. Aber da hört sie nicht auf. Das wäre einfach. Vergib mir einfach meine Schuld. Punkt. Das wäre einfach. Aber das ist nicht, was Jesus gesagt hat, was wir beten sollen. Sondern vergib uns unsere Schuld genauso, wie wir anderen Menschen ihre Schuld vergeben haben. Genauso wie wir es machen, genauso soll bitten wir Gott darum, dass er es auch mit uns tut. Wir sagen letztendlich zu Gott, dass er ein Vorbild an uns nehmen soll. Das ist eine krasse Sache. Also das ist unfassbar eigentlich, dieses Gebet. Und ich denke mir manchmal, boah, wissen wir wirklich, was wir da beten? Also wissen wir es wirklich? Weil ich denke mir, Jesus sagt hier letztendlich, hey, wir sollen von Herzen vergeben und wir wollen ja letztendlich auch, dass Gott uns von Herzen vergibt. Das ist letztendlich, worum es geht. Und wir merken hier schon, hey, Vergebung ist eine Herzenssache auch. Also wer nicht von Herzen vergibt, der schadet sich letztendlich selber. Der leidet selber darunter, weil er weiter mit Hass, so mit Unvergebenheit und so weiter erfüllt ist. Und hier ist das Ding. Jesus will, dass wir vergeben, sodass wir das Leben in Fülle haben. Letztendlich heißt es in den Sprüchen, mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von deinem Herzen geht das Leben aus. Jesus hat gesagt, hey, als ich auf die Welt gekommen bin, da bin ich gekommen, um euch das Leben zu geben. Und das in Fülle. Das ist, was ich euch geben möchte. Aber wenn man nicht vergibt, dann kann man dieses Leben nicht empfangen. Dieses ewige Leben kann man nicht empfangen, wenn man Unvergebenheit bereits in seinen Händen hält. Wir müssen loslassen, um empfangen zu können. Und letztendlich ist es so, wenn man vergibt, dann bewahrt man sein Herz. Also wenn man sich diese Frage gestellt hat, wie beschützt man eigentlich sein Herz? Indem man vergibt. Das ist, wie es funktioniert. Das ist ein ziemlich krasses Thema und es ist so interessant, weil Jesus sagt letztendlich, wir sollen vergeben, so wie, beziehungsweise wir bitten Gott darum, dass er uns vergibt, so wie wir anderen vergeben haben. Und auch der Apostel Jakobus sagt letztendlich, hey, Gott wird dir vergeben, wie du vergeben hast. Und auch der Apostel Paulus sagt letztendlich, hey, seid viel mehr freundlich und barmherzig und vergebt einander. Wie sollen wir das machen? So wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Also es wird immer wieder dieser Vergleich mit Gott gemacht. Und jetzt ist es vielleicht so, dass manche von euch in diesem Raum seid und ihr merkt irgendwie, das stresst euch. Ihr merkt, es ist eine Last, die euch gerade auferlegt wurde. Ihr merkt, dass es eine Bürde ist für euch. Ihr fühlt euch vielleicht auch in gewisser Maßen gezwungen und es fühlt sich gerade nicht gut an. Weil ihr gerade gehört habt, wenn du nicht vergibst, dann wird dir auch nicht vergeben werden. Und es stresst dich. Vielleicht fällt dir auch gerade diese Person ein, wo du irgendwie diese Schmerzen noch spürst, was sie dir angetan hat. Und du denkst dir nur, boah Nico, wenn du wüsstest, was diese Person mir angetan hat, dann würdest du verstehen, warum ich nicht vergeben kann. Und du spürst diesen Schmerz. Und dieser Schmerz ist auch sehr frisch in deinem Herzen. Und du merkst vielleicht, es ist wie eine Zwickmühle. Auf der einen Seite merkst du, hey, du musst vergeben, sonst wird dir nicht vergeben. Und auf der anderen Seite merkst du, ich kann aber gar nicht vergeben. Und was macht man dann? Ist man dann einfach seinem Schicksal ausgeliefert? Ist man dann einfach hoffnungslos verloren? Ist das, warum man in die Kirche kommt? Um sowas zu hören und dann nach Hause zu gehen und dann depressiv zu werden oder was? Ja. Aber mit diesen Gedanken und mit diesen Gefühlen bist du definitiv nicht alleine. Denn in den Aposteln, allen Aposteln, ging es genau so. Es war nämlich so gewesen, dass Jesus seine Lehre von Vergebung wieder wiederholt hat, diesmal nicht nur zu Petrus, sondern auch zu allen anderen Aposteln. Und auch zu ihnen sagt er, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann weise ihn zurecht. Und wenn er sein Unrecht einsieht, dann vergib ihm. Selbst wenn er 7-mal am Tag gegen dich sündigt und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, ich will es nicht mehr tun, selbst dann sollst du ihm vergeben. Und die Apostel haben verstanden, was Jesus diesmal hiermit meinte. Ich meine, für die Juden war es klar, was die Zahl 7 bedeutet hat. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Sie haben verstanden, okay, er meint hiermit nicht, ich soll bis 7 zählen oder irgendwie so etwas. Es ist keine mathematische Übung, es ist keine Strichliste oder irgendwie so etwas. Sie haben verstanden, was Jesus damals sagt. Jesus sagt letztendlich, du sollst vollkommen vergeben. Du sollst vergeben bis in alle Ewigkeit. Und die Reaktion von allen Aposteln war genau gleich und jeder einzelne von ihnen bat und flehte Jesus und sagte, gib uns mehr Glauben. Mit anderen Worten, Jesus, was du gerade sagst, kann ich nicht glauben. Mit dem Glauben, den ich gerade habe, kann ich das nicht annehmen. Und ich liebe das, dass keiner von denen irgendwie so den Glauben hatte zu sagen, du, weißt du was, ich schaffe das schon. Ich kriege das schon irgendwie hin. Ich ziehe meine Socken hoch, streng mich ein bisschen an, mache ein paar Liegestütze und dann kriege ich das schon irgendwie hin. Keiner von denen hat so reagiert, nicht einmal Petrus. Von dem hätte ich zumindest erwartet, aber nicht einmal der hat irgendwie klug dahergeredet. Sondern jeder einzelne von denen war komplett geplättet von dem, was Jesus da gerade gesagt hat. Wahrscheinlich auch, weil sie auch eine Person hatten in ihrem Leben, den sie vergeben mussten. Wahrscheinlich auch ein Bruder. Und bei denen war es damals so gewesen, die hatten große Familien gehabt. Jesus hatte 4 Brüder, mehrere Schwestern, das sind mindestens 7 gewesen. Und das war normal gewesen damals. Das heißt, sie hatten auch wahrscheinlich mehrere Brüder gehabt, denen sie vielleicht auch vergeben mussten. Und jeder Einzelne denkt an diese Person und denkt sich, boah, das schaffe ich auf keinen Fall. Das ist letztendlich für mich unmöglich, diesem Bruder schon wieder zu vergeben. Ich meine, 1, 2, 3 Mal, das lassen wir noch eingehen. Aber bis in alle Ewigkeit, irgendwann muss es doch ein Ende haben. Und ich habe gar nicht die Kraft letztendlich dazu, das zu tun. Und ich liebe es. Ich liebe diese Apostel, weil es ist so respektabel und so bemerkenswert, wie sie hier antworten. Weil keiner von ihnen der Meinung war, sie könnten es schaffen. Und das ist übrigens auch die Erkenntnis, die ihr heute haben sollt. Wir können es nicht. Das, was Jesus hier gerade fordert, können wir gar nicht erfüllen. Dieses, und ich rede hier nicht von, ja, ich habe schon vergeben oder so etwas, aber mit dem reden will ich sowieso nicht mehr. Ist das wirklich von Herzen? Also ich muss auch selber an mich denken. Also wenn ich so an meine Umgebung denke, denke ich mir, puh, habe ich Menschen wirklich von Herzen vergeben? So, als wäre es nie wieder gewesen. Oder versuche ich doch, manchen Menschen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, weil, das hat mir nicht gepasst. Und ich merke, hey, ich kann es gar nicht. Und das haben die Apostel verstanden. Sie waren ehrlich gewesen vor Jesus. Ich liebe, dass sie ehrlich waren vor Jesus. Dass keiner von ihnen irgendwie der Meinung war, weißt du was, ich krieg das schon hin. Und das andere, was sie erkannt haben, was sehr wichtig ist, sie haben erkannt, dass Jesus die Lösung ist. Sie haben nämlich, alle von ihnen haben gesagt, gib uns mehr Glauben. Jesus, gib uns. Sie haben letztendlich zu Jesus gesagt, Jesus, hilf uns. Sie sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, du bist die Lösung. Ja, wir können es nicht, aber du bist die Lösung. Du sollst es uns geben. Du bist der Einzige, der es uns geben kann. Du bist der Einzige, der uns helfen kann, das zu erfüllen, was du gerade von uns gefordert hast. Und daran sollen wir uns ein Vorbild nehmen. Wir sollen uns ein Vorbild an diesem Verhalten von den Aposteln nehmen, wo wir merken, wir können es eigentlich gar nicht. Und dann lass uns ins Gebet gehen. Lass uns im Gebet ganz ehrlich vor Gott sein und unsere Gefühle kundmachen, unsere Gedanken, was wir über diese Person fühlen, der wir eigentlich vergeben müssen. Und lass uns unser ganzes Herz ausschütten vor Jesus und dann ihn darum bitten, unseren Glauben zu erweitern. Dass wir wirklich glauben können, dass Vergebung durch Jesus möglich ist. Dass er unser Herz mit Liebe erfüllen kann, mit Gnade erfüllen kann, sodass wir wirklich frei sein können von all diesen Emotionen und diesem Hass und dieser Unvergebenheit und Bitterkeit und all das, was unser Herz so runterzieht, dass es wirklich möglich ist durch ihn. An ihnen sollten wir uns ein Vorbild nehmen. Und es ist letztendlich so, dass das möglich ist. Und ich habe es in einem Buch gelesen von einer Frau namens Corrie ten Boom. Sie ist auch letztendlich eine große Glaubensheldin für mich gewesen. Und Corrie ten Boom, für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, sie hat gemeinsam mit ihrer Familie während dem Zweiten Weltkrieg, während dem Nazi-Regime, Juden bei sich zu Hause versteckt gehabt. Und hat dadurch letztendlich vielen Juden ermöglicht, zu flüchten, sodass sie dementsprechend nicht in einem KZ sterben mussten. Und indem sie das aber getan hat, hat sie sich natürlich auch selber dem Risiko ausgesetzt, von den Nazis verhaftet zu werden und ebenfalls in einem KZ zu landen. Und genauso kam es dann letztendlich auch. Irgendwann haben die Nazis es rausbekommen, haben sie und ihre Familie verhaftet und sie und ihre Schwester sind dann im KZ gelandet. Und in den 10 Monaten, wo sie dort gewesen ist, ist ihre ganze Familie gestorben und auch ihre Schwester ist dort gestorben. Und da kann man sich nur vorstellen, wie viel Leid sie dort erlebt haben musste. Unfassbares Leid. Und sie beschreibt in ihrem Buch, wie sehr sie diese Wächter gehasst hatte. Wie sehr sie sich gewünscht hat, dass diese Menschen einfach sterben würden und zwar elendst. Das beschreibt sie alles in ihrem Buch. Und du kannst ja auch selber mal durchlesen und siehst, boah, das ist wirklich hart. Also da weiß ich nicht, ob ich ihr sagen würde, hey, du musst trotzdem vergeben. Da würde ich auch selber ein bisschen vorsichtig sein mit meinen Worten. Das ist krass. In ihrem Buch beschreibt sie dann, wie sie frei geworden ist, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg entlassen wurde, weil dementsprechend der Krieg halt vorbei war. Ne? Und sie betont so immer wieder, wie wichtig es sei, zu vergeben. Sie beschreibt in ihrem Buch, wie Gott sie geheilt hat von all ihren traumatischen Erfahrungen. Und sie beschreibt dann auch, wie sie dann umhergereist ist in ganz Europa, um ihre Geschichte zu erzählen, um das Evangelium weiterzugeben. Und sie hat immer wieder betont, es ist so wichtig, zu vergeben. Und dann war es eines Tages so gewesen, dass sie in München war, dort in der Gemeinde gepredigt hat, ihre Lebensgeschichte erzählt hat. Und danach hat sich die Gemeinde geleert und dann sah sie einen Mann dort. Und dieser Mann, das war der SS-Wächter, damals im KZ. Und sie hat ihn gesehen. Und sofort waren die ganzen Gefühle wieder da. Der ganze Hass, die ganze Unvergebenheit, die ganze Bitterkeit, abgrundtiefer Hass war in einem Moment wieder da. Und dann ist dieser Mann auf sie zugegangen. Und dieser Mann, der hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg bekehrt, hat sein Leben Jesus anvertraut. Und er ging auf sie zu und hat ihr die Hand gereicht. Und sie schaute ihn an und in dem Moment war sie eiskalt. Sie war starr. Sie konnte ihre Hand nicht heben. Sie konnte ihm nicht vergeben. Für all die Sachen, die er ihr angetan hat und ihre Schwester, kann sie nicht vergeben. Und dann hat sie aber gebetet und sie hat gesagt, Herr, vergib mir und helf mir zu vergeben. Und obwohl sie das gebetet hat, konnte sie ihre Hand trotzdem nicht heben. Und diese ganzen Gedanken waren da gewesen, die ganzen Emotionen. Es war ein unfassbarer Sturm, der in ihrem Herzen passiert ist. Und dann hat sie wieder gebetet. Herr, ich kann nicht vergeben, aber schenk du ihm deine Vergebung. Und dann hat sie ihre Hand hochgehoben, hat ihm die Hand gegeben. Und in dem Moment hat sie gesagt, es ist so eine intensive Liebe von oben auf ihre Schulter, durch ihren Arm, durch ihre Hand zu ihm geflossen. Eine Liebe, die sie noch nie vorher gespürt hat. Eine überwältigende, übernatürliche Liebe. Und sie hat gesagt, in diesem einen Moment war dieser ganze Hass, diese ganzen Emotionen, alles, was da gewesen ist, der ganze Sturm, der ganze Krieg, all das war in einem Moment einfach nicht mehr da. Es ist einfach verblasst. In einem Moment war sie einfach nur frei gewesen. Und das Einzige, was noch da war, war Liebe. Liebe für diesen Mann, der ihr so viel Leid angetan hat. Und daraus hat sie was gelernt. Sie hat gelernt, wenn Jesus will, dass wir vergeben, dann wird er uns auch die Liebe und die Kraft dazu geben, es auch zu tun. Seht ihr, an Corrie ten Boom und an den Aposteln sollen wir uns ein Vorbild nehmen. Wie sie gebetet haben, wie sie erkannt haben, dass Jesus die Lösung ist. Und hier sind wahrscheinlich auch viele Menschen im Raum, die selber merken, hey, ich muss vergeben. Ich weiß, es ist dran. Ich weiß, Gott will, dass ich vergebe. Und dann bitte ich dich darum, einfach ganz ehrlich zu sein. Komm ganz ehrlich zu Jesus und sag, ich kann nicht vergeben. Ich kann es einfach nicht. Aus meiner Kraft heraus, aus mir heraus kann ich es gar nicht tun. Aber ich will glauben. Ich will glauben, dass es durch dich möglich ist. Und wisst ihr was? Jesus weiß eh schon, was du denkst und was du fühlst. Deswegen sei ehrlich. Bitte tu ihm nichts vor. So wie wir es mit anderen Menschen machen. Wir machen anderen Menschen so viel vor. Aber Jesus kann es nichts vormachen. Deswegen sei ehrlich und komm einfach vor ihn. Und dann erinnere dich auch daran, wie Gott bereits dir vergeben hat. Im Psalm 103, da heißt es letztendlich, so fern wie der Osten von dem Westen ist, so weit hat Gott deine Schuld von dir geworfen. Der Osten und der Westen, der ist unendlich weit auseinander. Und Gott hat es getan, weil er dich liebt. Gott will, dass du frei bist. Gott will, dass du vergibst. Weil Gott will dein Herz. Amen. Lass uns noch gemeinsam aufstehen und Gott einfach danken für seine Barmherzigkeit.